Ja, vielen, vielen Dank euch. Liebe Jutta, vielen Dank. Und auch die Musiker, ihr habt es ganz toll gemacht. Und ich finde, wir sind innerlich gut. Innerlich gut vorbereitet zum Hören und sind berührte Menschen vor Gott. Das ist schön. Muss ich kurz an die Ebersbacher noch adressieren. Also ich bin jetzt der Neue. Und der angekündigte Frank Made, der in 6 Wochen eingeführt wird. Und ich bitte euch, wir haben jetzt ein Geheimnis, okay? Und vielleicht auch die, die online zugucken, ihr seid jetzt absolut zur Geheimhaltung verpflichtet, weil wenn die Superintendentin in 6 Wochen hierher kommt und ihr tut so, als ob ihr mich schon kennen würdet, schlechte Sache. Also ihr müsst mir Folgendes versprechen, ihr tut in 6 Wochen so, als ob ihr mich noch nie gesehen hättet, okay? Die Wahrheit über mich, die Wahrheit über David, was Gott denn Wahres zu mir sagt. Wahres zu mir sagt. Kennt ihr den? Der Großvater erzählt dem kleinen Michael, als ich in Alaska war, wurde ich von 8 Wölfen angefallen. Aber Opa, letztes Jahr hast du gesagt, es seien nur 4 gewesen. Darauf der Großvater: Da warst du noch zu jung, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Ich hoffe, ihr seid heute alle alt genug, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Wobei die ganze Wahrheit über sich selbst, wir werden das nicht hinbekommen. Ich frage nicht jeden Tag nach der Wahrheit über mich. Das wäre fast ein bisschen gruselig, findet ihr nicht auch? Und vor allem klingt es wahnsinnig schwer und anstrengend. Wahrheit. Meistens habe ich genug damit zu tun, mit dem Alltag klarzukommen, meine Arbeit zu schaffen, irgendwann zu essen, den Termin beim Zahnarzt unterzubringen und den Umzug zu organisieren. In einem ganz normalen Leben bin ich in vielen Rollen unterwegs. Ihr auch. Da bin ich Ehemann, Vater, auch Vorgesetzter, Kollege, Patient bei jenem Zahnarzt, Mitglied der Krankenkasse, Nachbar und Steuerzahler, Wähler, Müsliessler, Schokoladenliebhaber und Mitglied im Gemeinschaftsbund. Doch gibt es bei all dem und noch sehr viel mehr, gibt es bei all dem etwas, das mich zusammenhält? Wurzelt das irgendwo hin? Gibt es eine Klammer dafür, was uns umgibt? Manches Mal frage ich schon nach der Wahrheit meines Lebens. Etwa, wenn ich ein schlaues Buch lese oder wenn ich beim Arzt sitze und mich frage, was wäre, wenn es das jetzt gewesen wäre. Es gibt, wisst ihr, einen riesigen Markt für die Frage nach unserer Wahrheit. Es gibt eine stattliche Anzahl an Marktschreiern, die uns darauf antworten, wer wir sind oder in ihren Augen sein sollten. Es gibt ganze Industrie- und Unterhaltungszweige, Gesundheits- und Wellnessbereiche, die uns dazu einladen, ihre Antwort zu trauen. Ja, es gehört zu meinem Leben. Na klar, Verantwortung zu übernehmen für meine Gesundheit. Mich vernünftig zu ernähren und mich ausreichend zu bewegen. Es gehört zu meinem Leben, meine Predigt ordentlich vorzubereiten und etwas Gutes zu machen aus meinen Gaben. Und es stimmt auch, ich bin ein Teil einer Familiengeschichte, im Großen gedacht Deutscher, im Kleinen als ältester Sohn einer früh verwitweten Mutter mit 4 Kindern aus einem Dorf im Schwarzwald. Wenn ich über all das nachdenke, was zu mir gehört, muss ich sagen, dass alles stimmt, es prägt mich, es gehört zur Wahrheit über mich. Und es stimmt auch. Ich zahle einen Preis, wenn ich meine Gesundheit vernachlässige. Ich zahle einen Preis, wenn ich meine Probleme nicht angehe. Ich zahle einen Preis, wenn ich meine Geschichte nicht ernst nehme. Und das hat alles ein gutes Recht. Das alles ist wahr über mich. Aber ist das, was all die anderen Stimmen über mich und was ich selbst über mich sage, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ist das, was sie sagen, alles, was es über mich zu sagen gibt? Ist das, was die Stimmen auf dem Markt der Wahrheiten sagen, eine Wahrheit, die durchträgt, die hält, die auch dann hält, wenn die Dinge den Bach runtergehen? Ist das die Wahrheit, die dazu taugt, einen inneren Kompass für mich zu sein, der mich orientiert in all den Rollen, in all den Aufgaben, die ich jeden Tag ausfüllen und spielen soll? Gott kommt allermeist gar nicht bei all den vielen Stimmen der Marktschreier, die ich um mich herum so höre, vor. Wenn du etwa Lehrer bist und an Jesus glaubst und hier und da mal in deinem Fach was durchstichst von deinem Glauben an Gott, in der Schule als Lehrer gelegentlich was durchstichst, dann wird das im Wiederholungsfall von der Schulleitung untersagt, von Elternvertretern kritisch angemerkt und von Schülern belächelnd quittiert. Warum also bei Gott nachfragen, wenn unsere Bildungsstätten da schon rot sehen? Ich tue also heute Morgen, das traue ich mir auch hier zu sagen, etwas ziemlich Ungewohntes. Natürlich hier nicht im Credo und auch nicht ungewohnt bei den Glaubenstagen des Gemeinschaftsbundes. Aber viele tun das heute in Ebersbach nicht, was wir jetzt tun, auch wenn wir heute eine Menge Leute sind. Viele tun das nicht. Geschwister, ich wüsste nicht mehr aus noch ein, wenn ich nicht wüsste, was Gott über mich zu sagen hat. Ich ertrüge es nicht, dass das Leben so läuft, wie es läuft, mit dieser Vergänglichkeit, dieser Unfreiheit, diesem Scheitern, diesem Älterwerden, das Versagen, den Enttäuschungen, wenn alle die, die so laut schreien, mir wieder weit mehr versprochen haben, als sie halten können. Ich ertrüge es nicht, wenn Gott mir nicht seine Wahrheit aufdecken würde. So fragen wir also heute, was nicht viele tun. Jetzt müsste eigentlich die Folie kommen. Ah ja. Okay, die Folie, das funktioniert so, eine können wir ausblenden, lassen wir weg. Was heute viele tun, nämlich wir fragen, wer bin ich in Wahrheit? In deinen Augen, Gott. Wer bin ich in Wahrheit? In deinen Augen, Gott. Dazu will ich euch eine Geschichte erzählen. Ihr kennt den Mann alle, um den es geht. David ist sein Name. Jetzt nicht David Alaba oder nicht David Bowie oder David Beckham, sondern der David, der zu Goliath gehört. Ihr kennt ihn. Ich erzähle euch 3 Episoden seines Lebens, in denen David erfuhr, was Gott über ihn denkt. Was Gott Wahres, nicht nur zu David, sondern zu uns und zu dir sagt. Erste Episode. Das Land, in dem David lebte, stand vor einem Regierungswechsel. Der alte König war über den Zenit hinaus. Es fanden Sondierungsgespräche statt im Blick auf einen Nachfolger. Ein wichtiger und ganz prominenter Mann aus dem Volk moderierte diese Sondierungen. Wir haben vorher an dieser Lesung davon gehört. Samuel hieß er. Man war schon ziemlich weit damit und Samuel wusste, dass der neue König aus einer bestimmten Familie stammen würde, einer angesehenen Familie. Einer der Söhne sollte es sein. Und so ließ man sie alle der Reihenfolge nach antreten. Königscasting. Tolle Jungs, einer wie der andere. Tolle Jungs. Athletisch gebaut, beste Zeugnisse, der besten Schulen im Land, guter Ruf. Allerdings wurde an diesem Tag deutlich, das hat wohl ein Weilchen gedauert, keiner von ihnen ist es. Keiner. Man war schon etwas ratlos, als Samuel fragte, sag mal, gibt es da nicht noch einen in der Familie? Und tatsächlich, erst ziemlich drucksten sie etwas rum, dann kam es raus, ja, da gibt es noch so einen Nachkömmling, noch ziemlich jung, kein Examen, einer Eliteschule, er ist unser Schafhirte. Eigentlich unser Hilfs-Schafhirten-Lehrling. Kein schlechter Junge, aber dritte Liga. Unerfahren, noch etwas verträumt. Aber irgendwie war Samuel neugierig geworden. Lasst ihn kommen. Und da kam der David. Klein wirkte er. Unter seinen Brüdern. Unwichtig. Aber Gott tippte dem Samuel auf die Schulter. Und daraus wurde eine glasklare Einsicht. Der ist's. Der unscheinbare Junge, zu unwichtig, um auch nur dabei zu sein, als die wichtigsten Entscheidungen zu treffen waren. Das alles verdichtet sich in einem Satz, der es in die Bibel geschafft hat. Wir haben ihn schon gehört, Jutta. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ich übersetze, alle sehen in David einen unwichtigen kleinen Kerl, aber Gott sieht, da steckt der König drin. Gott sieht etwas anderes und hat eine andere Wahrheit. Und diese Wahrheit macht aus David einen kommenden König. Am Abend dieses Tages war es das Gesprächsthema. David wird unser neuer König. Wer hätte das gedacht? Wisst ihr, das will ich jetzt gar nicht eins zu eins auf uns übertragen. Der Bedarf an Königen in Ebersbach und Umgebung ist ziemlich überschaubar. Aber dieser eine Satz gilt eben auch uns und dir. Menschen sehen, was vor Augen ist. Aussehen. Guck mich ja genau an. Gewicht, soll ich es euch sagen? Zeugnisse. Bankkonten, die bleiben geheim. Autos, Bestzeiten, alles gut. Aber nicht unsere Wahrheit. Gott sieht mehr und anderes in uns, als wir je sehen könnten. Du bist ein Meisterwerk. Kaum zu glauben, gell? Kaum zu glauben. Er sieht etwas in dir, kostbar, wertvoll, liebenswürdig, unvergänglich, unvergänglich. Hältst du diese Wahrheit über dir aus? Kannst du diese Wahrheit womöglich sogar genießen? Wirst du sie gelten lassen können? Wirst du sie nachher mit hinausnehmen? Gott sieht mehr und anderes in uns, als wir je sehen können. Ist das wahr? Ist es. Und wenn ihr am Ende dieser Predigt Amen sagt, dann sagt ihr damit, wenn ihr Amen sagt, denkt dran, das ist so. Zweite Episode im Leben von David. Was Gott zu ihm sagt und auch zu uns sagt. Also im ZDF sonntags um 7:45 ging die Davids Geschichte jetzt ungefähr so weiter. David durchsteht noch ein, zwei kleine Krisen, bis die Schlussszene mit seiner Liebsten im Arm in den Sonnenuntergang schaut. Doch Rosamunde Pilcher hat die Geschichte von König David ja nicht geschrieben. Und darum geht sie auch anders weiter. Es folgt eine nicht enden wollende Reihe von ziemlich bitteren Jahren. Für David gibt es nur Blut, Schweiß und Tränen. Es nützte ihm gar nichts, zum König berufen worden zu sein. Nach anfänglicher Begeisterung gab es wirklich nur Ärger. Der noch Amtsinhaber sieht nicht ein, dass er sein Mandat schon längst verloren hat. Ja, außerdem gab es außenpolitisch nur Ärger. Das kleine Land, in dem David lebte, wurde von feindlichen Angriffen überspült. David erlebte Jahre voller Kampf, Widerstand und Lebensgefahr. Der Thron schien weiter weg als der Saturn. Zeitweise blieb David nichts anderes übrig, als im Ausland Asyl zu suchen. Der von Gott geliebte König, ein Asylant. Bei einem rauen Völkchen fand er irgendwo in der Nachbarschaft Unterschlupf. Man gab ihm eine kleine Residenz, in der er mit seinen kriegerischen Partisanentruppen sich verschanzte. Aber eines Tages kam es zur Katastrophe. David war mit seiner Truppe irgendwie weit draußen in einem Kampf verwickelt unterwegs. Als sie müde und zerschlagen nach Hause kommen, ist die Residenz geplündert, die Häuser niedergebrannt, Frauen und Kinder entführt. Jetzt wird es auch Davids treuesten Anhängern zu viel mit ihm. Sie wenden sich von ihm ab, ja, sie wollen ihm an den Kragen. David, der König, ist allein. Was ist die Wahrheit über David in dieser Stunde? Die Wahrheit ist gescheitert, hoffnungslos, verlassen, ratlos, schlicht am Ende. Doch da steht tatsächlich ein winziger Satz in dieser Geschichte. Da steht nämlich: Aber David stärkte sich in dem Herrn. Aber Astrid stärkte sich in dem Herrn. Aber Alexandra stärkte sich in dem Herrn. Armin, ich weiß nicht, ob es einen Armin gibt, stärkte sich in dem Herrn. Wie heißen wir alle? Können wir das mal machen miteinander? Wir sagen alle gleichzeitig, aber, und dann sagt ihr euren Namen, und dann bleiben wir schön im Rhythmus und enden mit, stärkte sich in dem Herrn. Habt ihr Lust? Also nochmal, damit es irgendwie schön rhythmisch funktioniert. Wir sagen gemeinsam, aber, und dann sagt ihr euren Vornamen, und dann machen wir gemeinsam weiter, stärkte sich in dem Herrn. Okay? Okay. Aber Frank stärkte sich in dem Herrn. Diese kleine Dissonanz war völlig in Ordnung. Da war ihr Name drin. David war aber nicht nur Soldat und ein Politiker, David war auch Dichter. Und vielleicht war es ein solches Gedicht mit dem Titel »Der Herr ist mein Hirte«, an dem sich David stärkte. Mir wird nichts mangeln. Das ist Wahrheit Gottes. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, und dieses Tal, Gott, ist sehr, sehr finster. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so bist du doch bei mir, führst mich hindurch und führst mich hinaus. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Diese Wahrheit half David aufzustehen, als er am Boden lag. Der Herr ist mein Hirte. Plötzlich ist deine Wahrheit, sie trägt. Sie kommt nicht aus David selbst. Es ist Gottes leise Stimme von außen und die trägt. Keiner von euch, nehme ich mal an, wünscht sich ein solches Tal. Und wenn es eine Wahrheit über mich gäbe, eine tiefere und bessere als das, was ich sonst so gewöhnlicherweise um mich herum höre, dann müsste ich standhalten, wenn ich ganz unten bin. Dann müsste das, was Gott zu sagen hat, wahrer sein, treffender sein als das, was vor Augen ist. Es müsste ein Zufluchtsort sein, zu dem ich jederzeit fliehen könnte. Dann heißt es doch, ob du schon wanderst im finsteren Tal, so bin ich dein Gott doch bei dir, halte dich und führe dich hindurch. Ist das wahr, ihr Lieben? Ist das wahr über meinem Leben, neben all dem anderen, was wahr ist? Ich frage euch, ist das wahr? Und wenn ihr wieder am Ende der Predigt euer Amen sagt, dann sagt ihr ja, das ist wahr. Dritte und letzte Episode. Andreas hat sie mir gestern Abend schon ein bisschen gestohlen und vorweggenommen, aber vielleicht ist es ein äußeres Zeichen, wenn Dinge zweimal gehört werden und manche hören sie ja auch zum ersten Mal. Dritte und letzte Episode aus dem Leben von David eben. Die dritte Episode, in der es um Davids und auch um meine Wahrheit geht und auch um deine Wahrheit geht. Irgendwann, nach vielen Jahren, wurde David tatsächlich König. Man hätte es kaum mehr für möglich gehalten. Und es wurde ein goldenes Zeitalter für sein kleines Reich. David residierte in einer funkelneuen Nagelhauptstadt Jerusalem. In dieser Zeit zeigte sich noch etwas anderes bei David. Er hatte auch dunkle Seiten. Und das war so. David hatte alles, alles, wovon man träumen kann. Ich zähle das jetzt gar nicht alles auf. Sicher eine schöne Frau, um ehrlich zu sein, mehr als eine Frau. Das war damals so. Aber wie es so ist, wer alles hat, der kann den Hals nicht vollkriegen, als wäre er gefangen in der Gier nach mehr. Als wäre er umstrickt von seiner eigenen Lust. Und er sieht also auf dem Dachbalkon eine schöne Frau, nackt, sie badet in Nachbarsgarten. Was jetzt kommt, muss ich nicht weiter ausführen, die Kurzform. Sie landen dann im Bett und es blieb nicht ohne Folgen. David ahnte Stress. Verhütung war anno 1000 vor Christus noch ziemlich unterentwickelt. David ahnte Stress, denn der Mann dieser schönen Frau ist ein hochdekorierter Soldat, der ein durch und durch anständiger, integrer Mann war. Und noch einmal sehen wir in Davids dunkle Abgründe. David sorgt dafür, dass der Mann, dieser Mann, dieser Soldat, dieser hochdekorierte, anständige Mann und Soldat an die Front geschickt wird, an die vorderste Reihe und dort wird ihm das Leben genommen. Und das ist nicht wenig, beileibe nicht wenig. Wir hören da so kurz hinweg. Wenn wir das in das Leben hineinbeamen, dann würden wir merken, wie gewaltig Mist es war. Und dann denkt David, nachdem der Mann weg ist. Jetzt habe ich es überstanden. Die trauernde Witwe schnell noch mit in den Palast geholt und alles gut. Man ist ja schließlich König, denkt David. Aber noch einmal kommt ein Mann zu ihm, der sieht etwas, was kein anderer sieht. Nathan heißt er und er sieht die Stricke der Schuld, die David gefangen halten. Die spannende Frage ist jetzt nicht, wird David erwischt? Gibt es einen Untersuchungsausschuss? Sondern die spannende Frage ist, wie kann einer, und das ist echt eine sau ernste Frage eigentlich, wie kann einer überleben, der sein Leben in den Augen Gottes vor die Wand gefahren hat? Wie geht Leben jetzt noch weiter? Und Nathan weiß eines, was bis heute wahr ist über unserem Leben. Wenn wir die tiefe Schuld und die dunklen Abgründe in uns einfach nur verbergen, können wir nicht wachsen. Dann machen wir alles kaputt. Dann verrotten wir nicht in der Wahrheit, sondern in der Lüge. Also geht Nathan zu David. Nathan geht zu David. Das ist kein einfacher Gang. Und er konfrontiert ihn, also den König. Den König mit seiner Tat. Jetzt lernt David die Wahrheit über sich von einer Seite kennen, die ihm keinen Spaß machen durfte. Und David? Es bricht alles in ihm zusammen. Und er weiß, das war's jetzt. Er weint bittere Tränen und er bekennt sich ohne Wenn und Aber als schuldig. Er sucht keine Ausflüchte. Er sagt, das bin ich. Das ist die Wahrheit, die zu mir gehört. Ich unterbreche hier für einen kleinen Moment die Geschichte. Wir haben in unserem Leben oft zwei Möglichkeiten, wenn es etwas gibt, dessen wir uns schämen. Entweder haben wir Menschen, die uns scharf kritisieren, ohne uns zu lieben. Ich glaube, das war gestern dein Ellenbogen. Und dann wissen wir, das war's. Oder wir haben einen Menschen oder Menschen, die vorgeben, uns zu lieben und alles zudecken wollen. Dann bleibt das Schlimmste in uns vergraben. Gibt es etwas Drittes? Neben lieblosen Kritikern und kritiklosen Sympathisanten, David wird mit seiner Wahrheit konfrontiert. Und als er sein Herz öffnete, als er auch diese Wahrheit annimmt, da erfährt er, dass es einen dritten Weg gibt. Schuld eingestehen und doch nicht in ihr untergehen. Wow. Man könnte auch sagen, Abendmahl feiern. Schuld eingestehen und doch nicht untergehen. Abendmahl feiern. David muss einige Konsequenzen tragen, ja, aber Gott sagt ihm, es ist wahr, dass du dich schuldig gemacht hast, aber ich schneide dich frei, ich mache dich los, ich vergebe. Und wahr ist, dass ich dir den Blick in deine Abgründe nicht erspare. Wahr ist aber auch, dass ich dir vergebe und dir einen Weg zeige, den du weitergehen kannst. Die Wahrheit, die Gott über mein Leben weiß, ist manches Mal nicht sanft, manches Mal nicht mild, manches Mal nicht einfach, nicht immer nur Bestätigung. Nur wenn die dunkelsten Seiten meiner Seele vor Gott aufgedeckt werden kann, mein dunkelstes, finsteres Herz und Gott damit klarkommt, dann trägt diese Wahrheit wirklich. Gott spricht Wahrheit über uns. Ich fasse zusammen, komme zum Ende. Der erste Gedanke, ich sehe in dir mehr, viel mehr als andere, etwas Großes und Wertvolles. Ich sehe was, als ob Gott mit uns im Spiel spielt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt ihr, oder ja, die alten Zeiten? Ich sehe was, was du nicht siehst. Grün, ah! Gott sagt zu uns, ich sehe was, was du nicht siehst. Zweitens, ich gehe mit dir durch dieses schwere Leben hindurch, an deiner Seite, durch das finstere Tal. Oh ja, ich bin dabei. Und drittens, ich konfrontiere dich mit den Abgründen deines Lebens. Aber ich werde auch mit deinem Versagen fertig. Jesus hat das alles in einem Satz zusammengefasst. Er konnte das. Wer mir nachfolgt, der wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, sagt Jesus, die Wahrheit, die wird dich frei machen. Frei von den Halbwahrheiten, frei aus den Gefangenschaften, frei von dem, von den Stimmen, die uns mehr versprechen, als sie halten. Wahrheit Gottes über mich macht mich frei. Nichts soll mich gefangen nehmen, nichts soll mich zum Sklaven machen. Und die so laut um mich herum, die so laut um mich herum von ihren Wahrheiten schreiben und reden, schrumpfen auf ein gesundes Maß zusammen. Ich gehöre nicht zu den kleinen Schreiern, sondern zu dem großen Gott. Und wenn ihr jetzt wisst, was ihr tut, also am Ende der Predigt, dann seid dessen gewiss, dass es wahr ist. Ich sage Amen.